Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Nun, meine Damen und Herren, das gewohnte Miteinander ist wegen der akuten Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus extrem eingeschränkt. Und dieses ist eben Gesprächsthema Nummer eins, mit Sicherheit auch bei Ihnen zu Hause oder im Betrieb auf der Arbeit oder sofern noch möglich auf der Straße. Die Lage ist angespannt, die Sorgen sind groß. Welche Auswirkungen hat das alles auf unsere Gesellschaft und auf das, was bislang Normalität war? Darüber möchten wir mit Ihnen sprechen und erfahren, wie Sie Ihr Leben momentan in den Griff bekommen, wie das Coronavirus Ihren Alltag verändert hat, wie Sie damit umgehen mit den Herausforderungen, ob Sie womöglich vielleicht auch positive Aspekte in Ihrem so veränderten Alltag finden. Ich würde mich freuen, wenn Sie anrufen. Die Leitungen sind für Sie ab sofort offen. Hier ist die Telefonnummer 00800 4464 4464. Das ist die Deutschlandfunk-Lebenszeit-Telefonnummer 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben, lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir möchten sprechen über den Alltag mit Corona. Professor Ralf Hertwig am Telefon. Hallo, Herr Hertwig.
Guten Morgen, Herr Staub.
Herr Hertwig ist Sozialpsychologe. Ich darf Sie kurz vorstellen, seit 2012, also 8 Jahre schon, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Er ist auch noch Honorarprofessor an der FU in Berlin und an der Humboldt-Universität in Berlin. Und er leitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den Forschungsbereich adaptive Rationalität. Das müssen Sie uns ganz kurz erklären, Herr Hertwig. Was ist adaptive Rationalität?
Ja, das ist ganz einfach eigentlich. Das ist die Frage, wie treffen wir gute Entscheidungen? Und gute Entscheidungen bedeutet manchmal, sich nicht im Sinne der klassischen Rationalitätsnormen zu verhalten, die Normen, die wir aus der Ökonomie beispielsweise kennen, sondern manchmal ist es der gesunde Menschenverstand. Und adaptive Rationalität kann einfach nur bedeuten, gesunder Menschenverstand.
Ah ja, darüber wollen wir reden. Das ist schön, dass Sie uns da auch die Handreichungen dazu geben, weil sich viele Menschen natürlich fragen, wie verhalte ich mich denn jetzt richtig und bin ich überhaupt in der richtigen Lagerung, gehe ich adäquat mit dem Problem um, worin besteht überhaupt das Problem und wie richte ich meinen Alltag darauf an? Herr Hertwig, heute ist Frühlingsanfang. Haben Sie daran gedacht oder überlagert Corona auch bei Ihnen persönlich alles?
Da bin ich ehrlich, nee, habe ich nicht dran gedacht, aber ich habe mich natürlich in den letzten Tagen, wie viele andere Menschen auch, an dem Sonnenschein gefreut und hätte auch gerne viel mehr Zeit draußen zugebracht.
Das ist ja auch eine Frage, inwieweit darf man, soll man oder muss man sogar raus? Da gibt es ja verschiedene Handreichungen. Wir werden über das eine oder andere sprechen, auch gerne, meine Damen und Herren zu Hause, die Sie uns hören, aufgrund Ihrer Fragen, die Sie gerne auch an Professor Ralf Hertwig eben stellen können. Ja, die Angst vor Corona beeinflusst unser tägliches Verhalten. Wie geht man mit Angst um, Herr Hertwig? Ist es überhaupt Angst oder ist es noch ein diffuser Gefühlszustand vor Angst?
Ja, ich glaube, das ist sicher von Person zu Person anders. Und ich denke, das, was Sie ansprechen, ein ganz guter Punkt ist, dass es ja noch eine relativ abstrakte Bedrohung ist. Für die meisten von uns, möglicherweise die meisten von uns kennen keine Person, die positiv getestet wurde. Das wird sich sicher ändern in Zukunft. Aber sozusagen die unmittelbare Erfahrung der Erkrankung, die ist uns Gott sei Dank noch den meisten erspart geblieben. Und in dem Sinne ist es vielleicht ein diffuses Gefühl, dass sich Sorgen machen, möglicherweise auch Angst haben, aber sich noch kein, also ist noch nicht konkret anfassbar.
Jetzt sagten Sie gerade ein abstraktes Gefühl der Bedrohung. Ich möchte schon an dieser Stelle Ihnen, Professor Hertwig, und Ihnen, meine Damen und Herren zu Hause, die Sie uns hören, Hubertus Heil vorstellen, unser Bundesminister für Arbeit und Soziales. Guten Morgen, Herr Heil.
Schönen guten Morgen aus Berlin, grüße Sie.
Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Sie müssen ja 24 Stunden pro Tag im Einsatz sein. Gestern Abend habe ich Sie noch bis 23:30 nachts bei Maybrit Illner gesehen. Wie halten Sie das durch?
Schlaf muss auch dabei sein, aber in solchen Zeiten muss man auch seine Pflicht tun, so altmodisch das klingen mag. Das fordert schon, es ist ein bisschen mehr Arbeitszeit, aber es ist vor allen Dingen auch schneller zu entscheiden. Und wenn man weiß, was wichtig ist und in der Lage ist, auch zu priorisieren, wenn man tolle Kolleginnen und Kollegen hat, dann gelingt das auch. Insofern Danke der Nachfrage, aber mir geht's gut.
Wie weit ist es denn auch für Sie wichtig, über die Medien jetzt zu kommunizieren, wie Sie als Regierung handeln, was Sie vorhaben, wie Sie mit der Situation umgehen? Welche Rolle spielen Ihrer Ansicht nach die Medien?
Eine ganz wichtige, Sie sehen das an der Fernsehansprache der Bundeskanzlerin, die darauf abzielt, nicht nur Verständnis zu haben für die getroffenen staatlichen Maßnahmen, sondern in dieser Situation, in der Gesundheitsschutz ganz wichtig ist, auch an das Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern zu appellieren und deutlich zu machen, worum es geht. Ich finde, sie hat die richtigen Worte gefunden und deshalb Medien spielen eine wichtige Rolle. Der politische Diskurs verändert sich auch auf die wesentlichen Dinge. Und da muss man zum Beispiel klar machen, wir haben ja erhebliche wirtschaftliche Folgen und Arbeitsmarktfolgen, mit denen ich zu tun habe, diese Entscheidung. Aber Gesundheitsschutz steht im Mittelpunkt und im Zweifelsfall auch vor wirtschaftlichen Interessen. Und wir müssen gleichzeitig auch das tun, was Menschen andere Sorgen um Arbeitsplätze, um Löhne, um Existenzen im Moment umtreibt. Das ist beides wichtig, aber wie gesagt, die Prioritäten sind eindeutig auf dem Gesundheitsschutz und dafür ist Kommunikation, auch sachliche Kommunikation, wichtig.
Herr Heil, Ihrer Ansicht nach ändert sich die Sprache, die Ausdrucksweise. Sie haben gerade eindrucksvoll dargelegt, wie wichtig es ist, eine Ebene mit der Bevölkerung zu finden. Und das geht eben über Kommunikation und über Sprache. Oftmals und eben, wenn ich so sagen darf, Normalbetrieb, wird der Politik vorgeworfen, naja, sie redet dort recht abgehoben, auch mit Floskeln. Was stellen Sie fest? Ändert sich das im Augenblick? Rücken Sie näher an den Menschen und an sein Denken ran?
Na, erstmal ist es ja räumlich so, dass wir alle Distanz halten müssen. Das ist ja das Widersprüchliche in unseren Köpfen und Herzen, dass wir uns jetzt eigentlich alle näher rücken müssen im Sinne von Zusammenhalt, aber im realen Leben Distanz halten müssen für Gesundheitsschutz. Und ich habe gestern Abend in dieser Fernsehsendung erlebt, in der ja nicht so viel Politiker saßen, ich glaube, ich war der Einzige, sondern eher auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der berühmte Professor Drosten, der jetzt wirklich, ich finde, einen tollen Job macht, auch in der Kommunikation aufzuklären und manchmal den Leuten auch sehr komplexe Dinge erklärt. Aber ich erlebe, dass die Menschen das auch wissen wollen, dass sie klare Orientierungen haben wollen, dass sie nicht nur Überschriften, Parolen haben wollen. Und sie sehen es auch daran, dass werden Sie im Deutschlandfunk auch an Ihren Einschaltquoten merken, dass zum Beispiel Tagesschau und Heute-Sendungen riesen Einschaltquoten haben. Es gibt also neben dem, was so im Netz an irrem Zeug unterwegs ist, auch die Sehnsucht nach seriöser, nach sachlicher Information. Uns muss es gelingen, auch klare Alltagsbilder zu finden, in denen wir das anschaulich deutlich machen. Und da müssen wir sowieso besser werden. Vielleicht ist das, wenn das alles mal vorbei ist, übrigens auch ein guter Nutzen dieser Schwierigkeit.
Herr Heil, Sie haben gerade schon mitbekommen, auf der anderen Leitung haben wir Professor Ralf Hertwig, Sozialpsychologe am Max-Planck-Institut. Herr Hertwig, der Hubertus Heil hat gerade gesagt, wie wichtig sachliche Information ist. Wie ist denn das auf der Nehmerseite sozusagen? Wie kann ich denn sachliche von unsachlicher Information unterscheiden? Oder ist im Moment der Bedrohung, wie sie jetzt halt ist, nicht gerade Tür und Tor weit offen für unsachliche Informationen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und das ist ja auch eine Frage, die nicht neu ist, sondern die uns schon eine ganze Ecke beschäftigt. Und da gibt es auch gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem Virus auf der einen Seite und dem Virus der Falschinformation. Nämlich auch da sprechen wir über die Verbreitung von falscher Information. Und was da auch ganz interessant ist, ist Falschinformation oder auch Verschwörungstheorien, die haben so eigene Eigenschaften an sich, die ihnen einen Vorteil geben gegenüber richtigen Informationen. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, beispielsweise im Kontext von Twitter, wo man finden kann, dass falsche Information sich sehr viel schneller verbreitet und auch viel tiefer geht bei den Nutzern in den Netzwerken. Und das hängt unter Umständen damit zusammen, dass diese falsche Information, und das ist sozusagen deren Verdrängungsvorteil, dass die falsche Information häufig überraschend ist. Unsere Erwartungen erstmal in Frage stellt. Und natürlich ist die Information, die überraschend ist, die wir nicht erwarten, die zieht uns an. Und in dem Sinne scheint falsche Information auch in anderen Kontexten, nicht nur dem gegenwärtigen, einen gewissen Vorteil zu haben. Und da ist es dann natürlich wichtig, dass wir auch in der Tat den digitalen mündigen Bürger brauchen, der auch ganz, und das sehe ich genauso wie Herr Heil, ich bin ganz froh darüber, dass wir gute Informationsquellen haben, dass wir beispielsweise die öffentlichen Sender haben, Und dass Leute auch ein Stück weit wieder zurückfinden in die traditionellen Wege der Information.
Meine Damen und Herren, Sie hören die Lebenszeit live im Deutschlandfunk mit Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales. Herr Heil, wenn Sie das gestatten, darf ich ein paar Fragen persönlicher Art stellen. Sie haben ja eine Quarantänezeit hinter sich. Wenn Sie mal zurückschauen auf den Moment, als Ihnen klar wurde, ich muss in Quarantäne gehen, was haben Sie da gedacht? Was war das für ein Gefühl?
Ich muss die Situation schildern, damit das auch im Zusammenhang ist. Ich kriegte irgendwann vor einiger Zeit die Nachricht, dass ich viele Tage davor einen Menschen getroffen hatte, einer internationalen Organisation, der infiziert war, und musste dann unmittelbar die Entscheidung treffen, tatsächlich auch in häusliche Quarantäne zu gehen. Das löst viele Gedanken aus an dieser Stelle. Mein erster Gedanke war, nach welchen Regeln muss ich mich jetzt eigentlich verhalten, um auch andere nicht zu gefährden. Es ist dann so gewesen, dass ich ins Homeoffice gegangen bin, wie sich das Neudeutsch nennt, dass ich mich informiert habe, dass ich natürlich mich auch gefragt habe, was kann ich zum Testen tun. Ich habe dann kennengelernt die Regeln des Robert-Koch-Instituts, die 14-Tage-Regelung, die da sind. Der Test ist gut ausgegangen. Was interessant war, um das zu sagen, sind die Reaktionen von anderen Menschen, die man so per SMS oder per Anruf bekommt. Ganz viel Anteilnahme, ein bisschen Sorge. Aber auch ein paar Leute, die sagen, warum hast du uns nicht schon vor 2 Wochen informiert? Die Wahrheit war, ich habe es ja gerade erst erfahren. Also was eine Erfahrung sein muss in dieser Gesellschaft ist, dass wir bei aller Distanz jetzt auch aufpassen, das meine ich mir nicht für mich persönlich, dass wir Menschen, wo der Verdacht schon da ist oder wo man Kontaktperson ist und gar nicht infiziert ist, nicht zu einem, ich sag mal, aussätzigen Verhalten von Menschen führt. Und jetzt will ich aber mal was sagen, was mir wirklich auf der Seele bringt. Ich bin ja im Gegensatz zu Herrn Hartwig kein Sozialpsychologe, aber meine Alltagserfahrung sagt mir, dass in diesem Land die Menschen von besseren Beispielen, über die wir reden müssen, immer mehr lernen als von Abschreckenden. Wir haben in dieser Zeit die Neigung, natürlich zu gucken, was läuft nicht, wo gibt es Defizit im Verhalten, auch im staatlichen Verhalten. Aber es gibt so unglaublich viele Menschen, die im Moment das Richtige tun. Und das macht mir Hoffnung. Das will ich an dieser Stelle sagen. Das hat mir in der persönlichen Situation auch Hoffnung gemacht.
Herr Hartwig, das positive Vorbild, ja?
Ja, den Ball nehme ich natürlich gerne auf. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen, wenn Sie so möchten, Best Practices. Wir brauchen gute Vorbilder. Und Herr Heil hat völlig recht, es gibt viele Vorbilder. Das ist aber jetzt auch eine Frage an die Medien. Wenn ich so tagsüber in die Medien reingucke, dann fehlt mir genau das. Mir fehlen gute Beispiele, wie Menschen mit dieser Situation umgehen. Weil das ist eine völlig neuartige Situation für viele von uns. In Selbstisolation oder auch Quarantäne zu sein, ist eine Erfahrung, die wenige von uns gemacht haben. Das heißt, zu sehen, was machen denn andere Leute in dieser Situation? Welche Projekte definieren sie? Welche Ziele haben sie? Wie strukturieren sie den Tag? Wie gehen sie mit ihren Ängsten um? Solche Vorbilder zu haben, ist total wichtig.
Mhm. Darf ich mal zwei nennen, wenn ich das, oder zwei, drei, die mir aufgefallen sind an dieser Stelle, nur um es bildlich zu machen. Ich erlebe die berühmte Supermarktkassiererin, die jeden Tag an der Kasse sitzt, die Leute versorgt. Die ist wirklich mal systemrelevant. Die setzt sich übrigens auch jeden Tag im gesundheitlichen Risiko aus. Dass solche Leute mal in den Vordergrund kommen. Oder wir reden viel zu Recht über pflegendes Personal und Ärzte und Ärzte, die einen tollen Job machen. Aber dahinter sind zum Beispiel Leute, die in der Wäscherei dafür sorgen, dass die Krankenhäuser sauber sind, die Betten geputzt werden oder ähnliches. Und es gibt es auch im Politischen, wenn ich das einmal sagen darf, ohne kleine Münzen. Ich bin nur Sozialdemokrat, kein Christdemokrat. Aber ich frage Sie mal, wenn Sie jetzt die Wahl hätten in der politischen Führung und Kommunikation in Deutschland zwischen Donald Trump und Angela Merkels Ansprache, dann fällt die Wahl ziemlich deutlich aus. Ich glaube, bei allen Defiziten, bei allen menschlichen Schwächen, bei allen Fehlern, die wir auch in der Kommunikation machen können, weil die Situation auch für uns alle herausfordernd ist, dass wir viele gute Beispiele haben in der Gesellschaft, bei den Bürgerinnen und Bürgern. Oder letztes Beispiel, der Vorstandsvorsitzende eines großen Unternehmens, der mich einfach anruft und sagt, was kann ich tun? Meine Interessen mal beiseite. Was kann ich tun mit meinem Unternehmen, um Ihnen zu helfen? Wo können wir Teile heranschaffen zum Bau von Geräten, die notwendig sind? Also diese Gesellschaft ist im Positiven mobilisierbar durch gute Beispiele. Kommunikation ist nicht alles, Handeln ist gefragt, aber Kommunikation gehört dazu, damit wir jetzt alle miteinander Interessen ein Stück zurückstellen. Menschen haben immer Interessen, Aber wie gesagt, gucken, dass wir das gemeinsam hinkriegen.
Herr Heil, Sie haben gerade gesagt, dass Sie, Herr Hartwig, Sie haben sofort das Wort. Eine Zwischenfrage nur an Herrn Heil. Sie haben gerade gesagt, Sie bekommen Anrufe und da bieten Ihnen zum Beispiel Unternehmen an, was kann ich tun? Wie kann ich der Gesellschaft helfen? Sind das denn mehr als diejenigen, die von Ihnen als Arbeitsminister Hilfen anfordern, weil Sie sagen, ich habe nichts mehr zu tun, ich kann nichts mehr tun, bitte sichern Sie mein wirtschaftliches Überleben?
Es ist beides und es ist auch beides verständlich. Also es gibt natürlich Leute, die sich jetzt existenziell Sorgen machen, als kleine Selbstständige beispielsweise, wenn sie laufende Kosten haben und ihnen die Umsätze wegbrechen. Wir haben klargemacht, wir können nicht alles abfedern. Das muss man auch offen sagen. Ich sage nicht, dass wir jeden Arbeitsplatz zum Beispiel retten können, aber dass wir um jeden kämpfen mit veränderten Regeln zur Kurzarbeit, mit Soforthelfen auch für kleine Selbstständige, das ist schon in Ordnung. Was ich nicht gut finde, das sage ich auch, also es gibt welche, die bieten Hilfe an, es gibt welche, die suchen nach Hilfe, aber es gibt auch welche, die jede Forderung als Interessenverband, die sie schon immer gehabt haben, auch jenseits und vor Corona und später auch nochmal haben werden, jetzt Trittbrettfahren draufzusetzen. Die muss man ins Gar drücken, sage ich jetzt mal. Die muss man im Zweifelsfall auch wegdrücken in der Kommunikation. Dann muss man auch mal bei den vielen Dingen, die man bekommt, priorisieren. Ich kümmere mich darum, das zu tun, was ich in meinem Bereich machen kann, um zu helfen. Und ich versuche, die Helfer zu mobilisieren.
Herr Hertwig.
Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu der Bedeutung auch von positiven Beispielen. Was mir auch auffällt in den letzten Tagen ist, dass wir sehr häufig hören von Leuten, die sich nicht an die Regeln halten. Also die Corona-Partys im Park oder im Seehaus in München etc. Und die Gefahr dabei ist folgende. Wenn wir über diese negativen Beispiele sprechen, könnten wir den Eindruck erwecken oder erwecken vielleicht sogar den Eindruck, dass die meisten Leute sich nicht an die Regeln halten. Und was wir aus der Wissenschaft zum menschlichen Verhalten wissen, ist, dass wir uns nicht nur daran ausrichten, was richtig ist, was andere uns sagen, was richtig ist, sondern auch, wie andere sich verhalten. Das Verhalten von anderen ist ein ganz wichtiges Signal für uns, um uns selbst zu verhalten. Und das ist die Gefahr bei diesen ganzen negativen Beispielen, weil dadurch der Eindruck entsteht, die Mehrheit der Leute würden sich nicht an die Regeln halten. Und ich denke, dieser Eindruck ist zum einen falsch und zum anderen führt er in die Irre und möglicherweise löst bei manchen Leuten das Gefühl aus, ja, wenn die sich nicht dran halten, dann muss ich mich auch nicht dran halten.
Herr Hertwig, wir werden über diesen Aspekt im zweiten und dritten Teil der Sendung dann gleich noch sprechen. Da unsere Zeit begrenzt ist, Herr Heil, ich weiß, Sie müssen arbeiten. Zwei Fragen, die hier reindrängen von Hörerinnen und Hörerseite. Herr Heil ist Arbeitsminister, der hat in der Quarantäne sein Amt weiterführen können und wir können uns vorstellen, der hat einen 18-Stunden-Tag. Was rät er denn uns, wenn wir in Quarantäne müssen und können nicht in unserem Job arbeiten? Was machen wir denn da womöglich auch mit der Langeweile?
Also wo immer es geht, versuchen Homeoffice zu machen, sinnvolle Sachen. Manchmal hilft es einfach auch die Bude aufzuregen, wenn man aufzuräumen. Ich sage es jetzt mal ganz offen, es ist ja Frühjahr und Frühjahrsputz. Ganz ernsthaft, ich hatte auch damit zu tun, dass meine Kinder in einem Alter sind, wo jetzt Schulen und Kitas geschlossen sind und man lernt auch ganz einfache Spiele wieder miteinander oder Hausaufgaben. Ich habe Pfeilwerfen mit meinem Sohn gemacht. Der ist in der zweiten Klasse. Und wir haben das zu einer Matheaufgabe verwandelt, weil er dann die Punkte zusammen addieren konnte. Also ein Beispiel. Es geht. Wir müssen es lernen. Wir müssen aufpassen, dass uns nicht die Decke auf den Kopf fällt in so einer Situation. Dass wir auch Verständnis haben. Dass wir auch wenn es mal schwerfällt, sozusagen auch Konflikte dann, wenn es länger dauert. Aber das kann gelingen und ehrlich gesagt, Menschen können sehr eigeninitiativ sein in solchen Situationen und kreativ.
Herr Heil, ich weiß, in 30 Sekunden können Sie da keine Antwort geben, aber die Frage, wie lange, fragen Sie doch Herrn Heil, wie lange halten wir das durch?
Wir haben die Fähigkeit, das durchzuhalten. Wir müssen die Phasen sehen. Eine Phase ist jetzt unmittelbare Hilfen. Vor allen Dingen Gesundheitsschutz nach vorne stellen. Das ist dieses Flatting the Curve, dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem das schafft. Wirtschaftlich gibt es Sofortmaßnahmen, langfristig auch. Wir haben viele Mittel und wir sind eine starke Gesellschaft und übrigens auch ein starker Staat in solchen Zeiten. Ist das, glaube ich, etwas, was uns zu Recht Hoffnung und Zuversicht gibt.
Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, vielen Dank, dass Sie auch persönlich sich geäußert haben und wir Sie ans Telefon bitten konnten. Danke, alles Gute für Ihre Arbeit, Herr Hertwig. Wir hören uns gleich im zweiten Teil der Sendung weiter. Lebenszeit heute zum Thema Alltag mit Corona. Sie als unsere Hörerinnen und Hörer haben dann auch das Wort und wir beziehen Sie telefonisch mit ein. Die Lebenszeit mit Andreas Stopper, Mikrofon heute zum Thema Alltag mit Corona. Wir haben gerade mit Hubertus Heil gesprochen, dem Bundesarbeitsminister aus Düsseldorf, schreibt Gabriele Alvaro. Es gäbe sicher über die derzeitige Krise viel zu sagen, aber eines liegt mir jetzt besonders am Herzen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Herrn Heil stellvertretend für die gesamte Regierung zu sagen, dass Sie einen großartigen Job machen mit Engagement und ohne ideologische und parteipolitische Kämpfe. Danke, bleiben Sie alle gesund. So lautet die Mail von Gabriele Alvaro aus Düsseldorf. Herr Hartwig, der Bundesarbeitsminister hatte gestern bei Maybrit Illner auch gefordert, es müsse jetzt mehr Wissenschaftsjournalismus geben. Ist das das, was Sie meinten mit mehr sachliche Information?
Ja, das ist unter anderem das, was ich damit meine. Das ist zum einen mehr Wissenschaftsjournalismus, also gute Berichte über darüber, was die Wissenschaft weiß und was sie nicht weiß. Das ist das eine. Aber es ist sicher auch einfach nur guter Journalismus. Also Journalismus, der selber sicherstellt, dass die Information, die man berichtet, auch wirklich gute und verständliche Information ist. Also es gehören beide Dinge dazu. Was sicher richtig ist und auch eine Beobachtung über die letzten Jahre und Jahrzehnte war, dass in vielen Redaktionen der Wissenschaftsjournalismus abgebaut wurde. Und ich hoffe, dass eine der langfristigen Konsequenzen dieser Corona-Krise auch die ist, so erneut zu erkennen, wie wichtig eigentlich Wissenschaft für das Funktionieren unserer Gesellschaft ist. Und vielleicht wir auch eine neue Wertschätzung für die Wissenschaft dadurch erleben.
Was wir ganz neu, ja, vielleicht für viele glücklicherweise nicht ganz neu, aber für viele ist es neu, kennenzulernen, wie die Generationen zusammenrücken, also jung und alt eine Brücke schlägt. Und ich glaube, seit langem haben wir keine junge Dame im Alter von 12 Jahren auf Sendung gehabt, wie jetzt. Mercedes Famira Parsitisch, wenn ich es richtig gesprochen habe. Du kannst uns hören, Mercedes.
Ja, kann ich. Ich kann euch hören.
Super. Woher stammst du eigentlich? Du bist jetzt in Berlin.
Ja, eigentlich, also nein, jetzt bin ich in Groß-Köris, weil wir sind von Berlin weggegangen, weil da zu viele Leute den Virus hatten. Aber eigentlich wohne ich in Shanghai.
Also mit deinen Eltern bist du wahrscheinlich da in Shanghai, weil die da arbeiten?
Ja.
Mhm. Und du bist, warum zurückgekommen von Shanghai?
Weil damals war meine Schule in Shanghai geschlossen, ist sie immer noch. Aber ich wollte halt immer schon zu Oma ziehen. Und ich wollte die Schule hier ausprobieren und das war halt auch eine gute Gelegenheit, weil die Schule war offen und ja, die haben mich dann genommen und deswegen haben wir das kurzfristig geplant.
Ja, dann bist du also zu deiner Oma nach Berlin. Jetzt musst du mir noch kurz erklären, warum seid ihr genau jetzt weg aus Berlin, aus der Stadt und aufs Land?
Also, weil wir ein Haus auf dem Land haben und da sind sehr wenige Leute erkrankt. Wir haben einen großen Garten und mein Hund geht es da auch besser. Der kann immer in den Garten gehen. Und weil die Schule jetzt eh geschlossen ich bin trotzdem in Selbstquarantäne, aber hier ist das auch ein bisschen sicherer. Und in Berlin konnte ich nur im Haus bleiben. Jetzt kann ich trotzdem draußen sein, auch mit dem Garten und so, ja.
Mhm. Bist du denn mit deiner Oma zusammen? Wohnt die bei dir, ihr beide zusammen?
Also ja, wir wohnen zusammen gerade.
Mhm. Macht deine Oma sich Gedanken und Sorgen um die Gesundheit von dir?
Na ja, also meine Oma macht sich eigentlich, also weil wir haben ja auch gehört, dass dieser Virus Kinder sind nicht gefährdet, aber meine Oma ist ja gefährdet, weil sie ist ja ein bisschen älter. Und also wenn ich den Virus jetzt hätte, könnte ich den eventuell meiner Oma weitergeben.
Und was machst du, dass es nicht so weit kommt?
Also Selbstquarantäne eigentlich. Wir sind zu Hause. Meine Oma war heute bei Einkaufen und haben Abstand gehalten von allen anderen, immer desinfizieren.
Mhm. Wie sind das bei dir? Fehlen dir nicht jetzt Freunde und Freundinnen, mit denen du ja sonst auch allerhand zusammen unternommen hast?
Ja, das ist ziemlich blöd und ja, ich vermisse die halt sehr doll, aber um ehrlich zu sein, in Shanghai hatte ich, also meine allerbeste Freundin ist da und von dem musste ich mich auch verabschieden, also erstmal. Und das Problem ist, ich kann jetzt auch nicht zurückgehen, weil Ausgangssperre und die Flüge und dann müsste ich 2 Wochen in Quarantäne, also halt im Krankenhaus in der Quarantäne, halt ohne meine Eltern. Und dann würden sie mich wahrscheinlich auch nicht nehmen, weil ich fliege immer alleine mit dem Flugzeug. Also ja.
Ja, du bist ja mit deinen 12 Jahren schon sehr versiert und in der Welt unterwegs.
Darf ich dich auch was fragen?
Jetzt muss ich mal. Mercedes, das ist die Stimme von Ralf Hertwig. Der ist Professor in Berlin und der begleitet die ganze Sendung. Und der hat eine Frage an dich.
Ja.
Okay, was ich dich gerne fragen würde, ist, wie bleibst du denn in Kontakt mit deinen Freunden? Wie machst du das dann?
Sie kennen doch WhatsApp und in Deutschland benutzt man WhatsApp und das war ganz komisch für mich, weil ich benutze kein WhatsApp. Wir benutzen eine andere App, die nennt man WeChat und auf dieser App, es ist fast das gleiche wie WhatsApp, nur alle Chinesen und Leute in China benutzen das. Also ja, da kann man anrufen und alles Mögliche.
Mhm. Ich glaube, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den man auch betonen sollte. Wir sprechen ja sehr häufig von sozialer Distanz, die wir jetzt einhalten sollten. Und eigentlich ist das ein irreführender Ausdruck, weil die Distanz, um die es geht, ist eine körperliche Distanz. Das heißt, wir sollen dem anderen ja nach wie vor nahe sein und können dem auch nahe sein, eben in anderer Form. Sondern in erster Linie geht es erstmal um eine körperliche Distanz.
Mhm. Mercedes, du hast deine Oma bei dir, du lebst auf dem Land. Wir hören, du kannst dich gut beschäftigen. Ja. Wie lange hältst du das Ganze durch? Was denkst du so? Sagst du jetzt, Mensch, im Augenblick ist das noch spannend, eine Woche ist okay. Was hoffst du, dass du bald wieder vielleicht machen kannst?
Also eigentlich will ich, also mir ist das schon nicht mehr spannend. Also ich will zurück nach Shanghai. Weil das ist sozusagen meine Heimat und irgendwie vermisse ich das Chinesisch sprechen und einfach, ich spreche halt öfter Chinesisch. Wenn ich Deutsch spreche, ich glaube, man hört das auch, klingt das ein bisschen unnatürlich. Also ich kann Englisch und Chinesisch irgendwie besser sprechen, das macht mir mehr Spaß, ich will zurück zu meinen Freunden, ich halte das nicht mehr durch.
Mhm. Willst du noch was sagen zum Abschluss unseres Gespräches an die deutschen Schülerinnen und Schüler, die vielleicht in deinem Alter sind und die jetzt vielleicht ähnlich wie du ja zu Hause sind, vielleicht sogar unsere Sendung hören und sagen, Mensch, was mache ich denn? Hast du noch einen Tipp, einen Hinweis oder einen Vorschlag?
Ja, ich habe ein paar Tipps. Also, oder ein Tipp, ihr solltet lieber zu Hause bleiben, auch wenn es langweilig ist. Ich glaube, viele Schüler haben halt auch Netflix und so. Also, guck mal, Netflix, das ist, ja, das, daran kann man richtig viele Sendungen sehen, alles Mögliche. Aber mein größter Tipp ist, dass man zuerst die Hausaufgaben macht, weil das ist wirklich sehr wichtig, weil ich glaube, das wird auch benotet und alles Mögliche. Und ich würde hinweisen, dass man nicht rausgeht, auch wenn man auf dem Land wohnt. Wir wissen ja nicht, weil es gibt ja 14 Tage Inkubationszeit, also können wir nie sicher sein, dass wir nicht von dem Virus betroffen sind.
Mhm. Du musst jetzt mal was trinken zwischendurch, weil du schon so lange redest. Sag mir noch ganz kurz, hörst du eigentlich Deutschlandfunk oder hat den Sender deine Oma eingestellt?
Also ich weiß nicht, irgendwie hören wir das jeden Morgen zusammen.
Danke, dass wir mit dir sprechen konnten, Mercedes. Wir wünschen dir, dass du bald wieder zurück kannst nach Shanghai und das Leben dann sorglos und unbeschwert weitergeht. Danke für deine Hinweise und Dinge, die du uns aus deinem Leben erzählt hast. Mach dir einen schönen Nachmittag heute. Danke, Mercedes.
Danke, auch von mir.
Tschüss. Und wir schalten weiter zu Uwe Löw. Der wartet schon eine Weile in der Telefonleitung. Ich hoffe, er wartet nicht auf der Autobahn, denn er ist Lkw-Fahrer im Fernverkehr. Herr Löw, Sie stehen nicht gerade im Stau, hoffentlich an der polnischen Grenze.
Nein, alles in Ordnung. Wir sind hier immer noch fleißig am Fahren.
Jo, was fahren Sie denn und von wo nach wo fahren Sie denn gerade?
Also meine Firma ist ein Entsorgungsfachbetrieb. Wir fahren im Auftrag der großen Entsorgungsfirmen. Und ich muss dazu sagen, also wir sind fleißig am Fahren. Für mich hat sich das so dargestellt, also dass kaum hier irgendwas mit Corona-Krise zu tun hat. Auch der Warenverkehr, egal welcher das jetzt ist, von Beschaffung für Lidl, Aldi, egal wie die großen Großmärkte alle heißen, es ist tatsächlich am Laufen. Also ich verstehe die Leute nicht, die da tatsächlich Hamsterkäufe machen. Leute, entspannt euch. Es ist alles genügend da. Wir sind am Arbeiten, wir sind am Beliefern. Wir kriegen das schon auf die Reihe. Auch, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, wenn wir bei manchen Leuten die letzten Deppen der Nation sind, die Lkw-Fahrer. Aber wir kriegen das hin. Entspannt euch, Leute.
Herr Löw, ich glaube, dieses Bild, wenn es das mal gegeben hat, das ändert sich gerade grandios, weil mittlerweile weiß, hoffentlich denke ich auch, der Allerletzte, wie wichtig eben die Versorgung ist. Sonst würden die Leute ja gar nicht zu Hamsterkäufen greifen, weil sie sagen, wenn da die Lkw-Fahrer jetzt auch noch ausfallen oder die Lkws blockiert sind, dann gucken wir in die Röhre und kriegen kein Toilettenpapier mehr. Sie entsorgen, wenn ich richtig verstanden habe, in erster Linie Müll.
Ja.
Und was hat sich denn in Ihrem eigenen Alltag geändert? Ich denke, Sie kommen abends nach Hause zu sich.
Nee, was hat sich da? Das leider nicht. Das leider nicht. Ich bin die ganze Woche unterwegs, okay. Also von Montag bis Freitag. Ja. Was sich geändert hat in unserem Alltag ist, meine Frau ist jetzt auf Kurzarbeit. Ich sage immer, wir sind eine Drei-Mann-Firma. Meine Tochter wohnt bei uns und meine Frau ist jetzt zu Hause. Meine Tochter ist noch arbeiten, ich auch. Und ich sage zu meiner Frau immer, solange wie wir noch Arbeit haben und noch arbeiten gehen können, ist alles finanziell machbar. Die Firma oder in der Firma, wo meine Frau arbeitet, das ist eine kleinere Pension auf der Insel Usedom. Das sind sehr, sehr, sehr nette Chefs und die Chefin auch. Die sorgen sich dafür, dass sie auch die Angestellten weiterhin angestellt bleiben. Es gibt dann jetzt eben Kurzarbeitergeld. So, und meine Tochter und ich, wir arbeiten noch voll, soll heißen, finanziell ist das alles noch machbar. Also da ist noch nicht irgendwo der Druck da, dass man jetzt sagen müsste, okay, ich habe jetzt Schweißperlen so groß wie Golfbälle auf Stirn.
Aber haben Sie denn Angst, Herr Löw, sich eventuell anzustecken?
Sie müssen sich das so vorstellen, wir fahren zu den Entsorgungsfirmen. Wir laden gelbe Säcke, also alles, was in diese gelben Säcke reingeht. Da laufen etliche Leute umher. Das läuft da so ab, man kann sich desinfizieren, die Hände. Hand geschüttelt wird nicht mehr. Wir haben das da so weit rausgekriegt, dass die Leute, die sich kennen, dann eben die Schuhe zusammenkloppen und das heißt dann eben guten Tag.
Ah.
So, da ist auch der Sicherheitsabstand und gewisse Sicherheitsmaßnahmen sind da auch getroffen worden. Da hält sich auch jeder dran. Ne? Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwo dieses große Durcheinander herrscht.
Ja, also Sie sehen das eher positiv. Herr Löw, bleiben Sie noch kurz da. Professor Hertwig, der Ulf Löw, das ist einer, den der Arbeitsminister gerade meinte, als er auch über die Kassiererinnen im Supermarkt und die Regalbefüller und die Bäckerinnen gesprochen hat. Die halten doch im Moment, wie auch dieser Lkw-Fahrer hier, die Kiste am Laufen.
Ja, da haben Sie völlig recht und das sehe ich genauso. Und ich kann auch, ich kann mich auch nur dafür bedanken. Und ich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich in den Supermarkt gehe und die Kassiererin dort sehe oder die Männer oder Frauen, die beim Bäcker Brötchen verkaufen, dann eigentlich habe ich das Bedürfnis, denen erstmal um den Hals zu fallen und zu sagen, toll, dass ihr den Job macht. Also ganz großes Kompliment.
Herr Löw, wir danken Ihnen herzlich, dass Sie uns angerufen haben. Machen Sie es gut, ja? Fahren Sie schön weiter und bleiben Sie gesund auf jeden Fall. Tschüss nach Tschüss nach Mecklenburg-Vorpommern. Herr Hertwig, Sie erinnern mich gleich dran. Wir müssen noch mal klarlegen, wie das kommt, dass Menschen irrational Hamsterkäufe tätigen. Das müssen wir gleich noch machen. Erst aber Sigmund Wohlfahrt in Erlangen. 80 Jahre, Herr Erlangen, Sie sind risikobehaftet. Nicht Herr Erlangen, Herr Wohlfahrt, 80 Jahre, Sie sind risikobehaftet. Was das Alter betrifft, macht Ihnen das Sorgen?
Bin ich dran?
Ja, Sie sind dran, Herr Wohlfahrt. Wir können Sie hören.
Ja, wunderbar. Ja, ich habe ein ganz tolles, positives Beispiel. Das Stichwort ist ja gerade vorhin gefallen. Und ich bin zwar schon theoretisch risikobehaftet, aber ich bin selbst Heilpraktiker und Arzt, also Angehöriger beider Heilberufe und habe einige Jahre Erfahrung und habe da vorgestern etwas erlebt, was mir die Tränen in die Augen getrieben hat, auch jetzt noch tut. Nämlich, ich war kurz im Rathaus und vor dem Rathaus in Erlangen gibt es einen großen Platz und quer über diesen Platz stand eine Schlange von meistens jüngeren Leuten, mittleren Alters und jüngeren Leuten in größeren Abständen, also von 2 bis 2,50 Meter Abstand jeweils, immer wieder auch mal Grüppchen von 2 oder 3 Leuten, aber immer mit großem Abstand. Und ich bin einfach hingegangen in die Mitte der Schlange, habe gefragt, aus Quatsch mehr, was denn hier zu kaufen gibt. Und dann sagt die junge Dame, es gibt hier nichts zu kaufen, wir spenden Blut. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter. Und dann bin ich weiter hinten in die Schlange gegangen und alle haben gesagt, sie wollen Blut spenden. Da standen circa 100 bis 200 junge Leute. Abends, Nachmittag, abends zwischen 4 und 6 Uhr abends, zum Teil sehr lange, die mussten lange warten, bis sie überhaupt dran kamen. Und um Blut zu spenden, Also ich habe keine Worte, wie toll ich das finde. Wirklich.
Wir spüren es Ihrer Stimme an, Herr Wohlfahrt, wie Sie das im Positiven bewegt hat. Nachdem wir ja vor einigen Tagen in der letzten Woche noch gehört haben, dass die Blutkonserven zur Neige gehen, da haben ja einige Krankenhäuser gesagt, wenn das so weitergeht, dann haben wir nichts mehr. Anscheinend gibt es da jetzt doch so ein kollektives Aufwachen, wo jeder Einzelne sich fragt, naja, kann ich vielleicht da meinen kleinen Beitrag leisten? Und das haben Sie beobachtet in Erlangen.
Das ist kein kleiner Beitrag, das ist Substanz von Ihrem eigenen Körper, das ist Lebenssaft. Und wenn Sie aus Ihrem eigenen Lebenssaft beitragen, das finde ich unübertrefflich eigentlich. Okay,
Herr Wohlfahrt, fällt Ihnen denn was ein, was Sie beitragen könnten, damit es der Gesellschaft den Umständen entsprechend gut geht? Gibt es da was?
Ja, ich wünsche jedem, den ich treffe und mit dem ich spreche, auch, dass er gesund bleibt und so. Und auch als Arzt berate ich natürlich auch meine ganze Umgebung und so weiter, auch Ernährungsmittel und so weiter und so weiter. Aber auch vor allem diesen Beitrag hier, dass ich jetzt hier angerufen habe, habe ich, glaube ich, noch mehr erreicht. Wenn ich wirklich dieses unglaublich positive Beispiel, das ist also positiver als so ziemlich fast alles, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe in dieser Richtung. Dass Menschen nicht nur theoretisch und mit Worten und so helfen wollen und mit Geld und so, sondern mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Körper, Blutsaft, nicht? Finde ich so sagenhaft. Und Blut, ohne Blut geht vieles überhaupt nicht.
Herr Wohlfahrt.
Direkt lebensrettend. Wunderbar.
Danke. Wunderbar. Sie haben Gänsehaut gezaubert. Danke, dass Sie angerufen haben. Hören Sie bitte weiter über Antenne. Herr Hertwig, diese Situation, so bedrohlich sie ist, ist das einer der positiven Effekte, dass wir mehr aufeinander Acht geben, dass wir ein bisschen vielleicht selbstloser werden und sagen, ich kann mein Blut zwar behalten, aber ich will es gerne spenden.
Also ich hoffe, dass das einer der Aspekte ist. Was wir aus der Wissenschaft wissen, nun muss man allerdings dazu sagen, solche Situationen, wie wir sie gegenwärtig erleben, kann man im Labor, im experimentellen Labor natürlich nicht nachstellen, sondern wir können immer nur kleine Welten untersuchen. Aber was wir aus der Situation in Experimenten wissen, ist, dass in Notsituationen sich im Prinzip zwei Tendenzen verstärken. Die Menschen, die schon mit sich eine sogenannte prosoziale Präferenz, also sich um andere zu kümmern, mit sich bringen. Diese prosoziale Präferenz wird eher stärker. Das heißt, Leute agieren dann tatsächlich noch mehr im Interesse von anderen. Die haben das Bedürfnis, so zu agieren. Es gibt aber allerdings auch die umgekehrte Tendenz, nämlich dass Leute, die eher selbstorientierter sind, eher auf ihren eigenen Selbstnutzen achten, eher egoistischer sind, dann auch egoistischer in der Notsituation werden. Und die Frage ist jetzt, welche dieser Tendenzen sich durchsetzen wird. Ich denke, da ist wiederum die Demonstration positiver Beispiele sehr wichtig, weil das uns allen helfen kann zu sehen, was ist denn, andere tun das auch, also ich könnte das auch versuchen.
Müssen wir mal gucken, ob zur zweiten von Ihnen angesprochenen Gruppe auch diejenigen gehören, die da Hamsterkäufe machen. Zuerst aber Renate Witt-Frey, in Hamburg wohnt sie, dort hört sie den Deutschlandfunk, 65 Jahre alt. Wie sieht Ihr Alltag aus, Frau Witt-Frey?
Also noch relativ normal. Ich arbeite viel aus dem Homeoffice und kann von hier aus auch sehr viel machen. Aber natürlich, wir gehen kaum raus, außer mit dem Hund, mein Mann vor allen Dingen. Unsere Kurproben fallen aus. Man überlegt sich, trifft man sich überhaupt noch mit jemandem? Im Moment haben wir das relativ alles eingestellt. Und es ist natürlich, man ist innerlich aufgewühlt und ich gucke, dass ich mir auch wirklich positive Nachrichten anschaue. Heute um 12 ist ja Flashmob für die medizinischen Leute, dass man da mal vor die Tür geht und klatscht. Das will ich auf jeden Fall mitmachen. Und es gibt schon so viele gute Nachrichten auch. Es ist natürlich alles auch schrecklich, aber es gibt auch so viel, was sich zum Positiven verändert. Und das möchte ich einfach im Blick behalten.
Haben Sie das Gefühl, dass das nicht genug im Blickfeld der Öffentlichkeit im Augenblick ist, diese ganzen positiven Beispiele? Sie haben es gerade auch den Hörer Herrn Wohlfahrt ja gehört, wie begeistert der war, dass all diese jungen Menschen da selbstlos Blut spenden. Ja. Würden Sie sich wünschen, dass mehr darüber berichtet wird?
Auf jeden Fall. Also, aber man hat ja auch eine selektive Wahrnehmung. Natürlich, die sind schrecklichen Nachrichten, die sind sehr im Vordergrund, aber wenn man mal ein bisschen genau hinguckt und in den richtigen Quellen, es gibt positive Nachrichtenseiten im Internet, es gibt Sachen, die per WhatsApp weitergegeben gegeben werden. Und ich poste ziemlich viel auf Facebook in der Richtung. Ich schreibe immer wieder Lieben, ein Blog, da kann man Texte lesen, die gebe ich weiter. Und wir müssen einfach gucken, wie wir diese Zeit jetzt überstehen und natürlich auch helfen. Wir haben hier noch einen 81-jährigen Kollegen im Chor, mit dem telefonieren wir jetzt öfter. Der bleibt zu Hause, weil er Angst hat. Mein Mann ist auch, der hat auch ziemlich viel Angst hier. Der ist noch einen Tick älter als ich. Und ich gucke immer nur im Grunde genommen, lass uns die positive Stimmung halten. Aber ich bin natürlich auch nicht ganz frei von Angst.
Mhm. Herr Hertwig, ist diese Frau Wittfrei, die wir hier gerade hören, und bitte treten Sie mit rein ins Gespräch, ist das ein Beispiel dafür, dass diese Krise auch Positives bewirken kann im Erleben der Menschen? Die Frau Wittfrei berichtet ja von vielen, wo man überspitzt vielleicht ausdrücken könnte, da hat sie ja fast noch einen Zugewinn an Lebensqualität in diesen gewissen Bereichen.
Okay, das weiß ich nicht. Das muss Frau Wittfrei selbst beurteilen, ob ihre Lebensqualität zugenommen hat. Aber was ich ganz wichtig finde in dem, was Sie beschreiben, ist, dass man seine eigenen Emotionen auch regulieren kann. Das heißt, dass man auch in dieser Phase, in der man sich Sorgen macht, in der alles unsicher scheint und unsicher ist, in der man auch nervös ist, dass man trotzdem versuchen kann, diese Emotionen zu regulieren. Wir haben so einen Emotionshaushalt, der besteht aus positiven und eher negativen Gefühlen, und auf den haben wir auch einen Einfluss. Und eine Art und Weise, wie wir unsere Emotionen regulieren können, ist, indem wir uns auch genau angucken, womit möchte ich mich denn beschäftigen? Was gucke ich mir denn tagsüber an? Was sind denn die Nachrichten, die ich mir angucke? Und ich muss mich möglicherweise eben nicht den ganzen Tag mit den negativen Nachrichten beschäftigen. Es reicht ja, wenn ich ein- oder zweimal am Tag mir die Facts hole und den Rest der Zeit mich auch mit ganz anderen Dingen beschäftigen, die mir gut tun.
Genau. Frau Wittfrei, abschließend, was würde Ihnen am meisten fehlen, wenn Sie jetzt mal in die nächsten Wochen gucken? Wir wissen alle nicht ganz genau, wie das weiter verlaufen wird. Aber wenn Sie Ihren jetzigen Status nehmen und mal vergleichen, was wäre das, wenn es wegbrechen würde, was Ihnen am wehesten täte?
Na, das ist natürlich der persönliche Kontakt zu meinem Sohn, der ist in Lüneburg, meine Tochter ist in Stuttgart, die war jetzt gerade hier, Leute zu treffen. Also ich bin ein absoluter Kontaktfreak, aber man kann ja das Telefon nehmen, man kann skypen, aber die persönliche Begegnung, der Chor, das Singen, die Leute treffen, das hat natürlich doch nochmal einen anderen Stellenwert. Und aber ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir gesund bleiben. Mhm. Und das ist eigentlich das... das, was jetzt ganz oben steht, dass wir positiv denken, gesund bleiben. Und vielleicht darf ich noch kurz sagen, was der Kollege da sagt. Also ich habe meinem Mann heute gesagt, guck doch bitte nur einmal am Tag Nachrichten und ansonsten mach einfach was anderes, weil man wird ja irre, wenn man sich diesen ganzen alles reinzieht, was man alles hören kann, sage ich mal, an Statistiken und wer wieder überall, wo welche gestorben sind und wie es weitergeht. Da gibt es ja auch ganz fürchterliche Prognosen. Und damit darf man sich einfach nicht den ganzen Tag beschäftigen. Da wird man ja verrückt.
Also, und wie wir dem Klingeln Ihres Handys da entnehmen, denkt schon wieder jemand an Sie und möchte mit Ihnen kommunizieren. Und Sie verabreden sich jetzt wahrscheinlich zum Flashmob. Dann können Sie ja vielleicht auch ein bisschen singen, nicht nur applaudieren, sondern singen.
Ja, genau, das machen wir.
Frau Wittfrei in Hamburg, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Ralf Hertwig, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich Sie fragen wollte, weil es ja doch auch sehr emotional hier...
Wir wollten mal über das Hamstern sprechen.
Das Hamstern, das war's. Genau, das Hamstern. Ja, also warum machen die Menschen das?
Ja, also erstmal machen sie es, denke ich, weil zunächst mal viel Unsicherheit bestand darüber, ob denn die Nahrungsmittelversorgung auch in Zukunft gilt. Aus Untersuchungen übrigens zu den Folgen von Quarantäne gibt es auch einen wichtigen Befund, ist, dass die Konsequenzen, die psychischen Konsequenzen von Selbstisolation und Quarantäne für uns auch davon abhängt, ob unsere Grundbedürfnisse garantiert sind. Das heißt, ob wir wissen, dass die Nahrungsmittel und aber auch die medizinischen Ressourcen uns auch wirklich zur Verfügung stehen während der Zeit der Quarantäne. Und das hilft uns sehr viel besser, mit den negativen, potenziell negativen psychischen Konsequenzen umzugehen.
Ja, aber da spielt ja Misstrauen auch eine Rolle. Wenn der Politiker dann sagt, das ist alles gesichert, kann ich das glauben oder nicht?
Ja, richtig. Und das ist, und dieses Misstrauen, dem kann man im Prinzip eigentlich nur begegnen, indem man tatsächlich demonstriert, ihr könnt euch auf uns verlassen. Das heißt, diese Regale werden nachgefüllt, die Läden sind offen. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz wichtige Botschaft, die jetzt von der Politik immer wieder kommt, dass die lebenswichtigen Einrichtungen wie Apotheken, wie beispielsweise auch Arztpraxen und Supermärkte, dass die offen sind. Aber lassen Sie mich noch ein Wort zu der Frage von Hamsterkäufen sagen.
Herr Hertwig, wir müssen es wahrscheinlich verschieben. Wir haben alles die Nachrichten. Es tut mir leid, weil ich will Sie nicht nach 10 Minuten abwürgen müssen. Verzeihen Sie die Wortwahl.
Kein Problem.
5 Minuten Nachrichten, dann haben Sie sofort das Wort und wir machen an dieser Stelle weiter. Die Lebenszeit, meine Damen und Herren, hören Sie. Sie können noch anrufen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer. Die Lebenszeit zum Thema der Alltag mit Corona. Andreas Stopp weiter am Mikrofon. Professor Ralf Hertwig, Sozialpsychologe am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, begleitet uns durch die Sendung. Herr Hertwig, wir waren gerade an der Stelle, drüber nachzudenken, wie entscheide ich eigentlich richtig, was zu tun ist. Und da gibt es die eine Ebene, das Staatliche, darüber haben wir vorhin gesprochen, und das Persönliche. Wir bleiben in der persönlichen Ebene. Ist es denn verwerflich, wenn ich mich eindecke mit Dingen des täglichen und nicht alltäglichen Bedarfs? Weil man weiß ja nie, was kommt.
Nein, ich würde das nicht so verteufeln. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist ja durchaus denkbar, dass wir uns selbst auf eine 2-wöchige Isolationsphase vorbereiten müssen, dass der eine oder andere mit einer Person in Kontakt kommt, die entweder positiv getestet ist oder eine Risikoperson ist. Und in der Situation sollten wir bereit sein, tatsächlich auch 2 Wochen daheim sein zu können. Das heißt, wenn wir über Einkäufe nachdenken, dann geht es eigentlich darum, so einen Zeitraum von 2 Wochen im Kopf zu haben und dafür auch vorbereitet zu sein. Punkt.
Gestern hat mir übrigens ein Angestellter eines Getränkemarktes erzählt, bis dato hat er immer 4 LKW-Ladungen pro Woche bekommen. Jetzt sind es nur 2, aber nicht etwa, weil nicht genug Flüssigkeiten vom Wasser über Wein bis zum Bier auf dem Markt wäre, sondern weil so viel gekauft wird. Sagt er, das ginge ja noch, aber das Problem für die Getränkewirtschaft läge darin, die Leute horten die Getränkekisten zu Hause und das Leer Gut wird nicht zurückgebracht, weil es einfach noch nicht ausgetrunken ist, weswegen die Produzenten und Hersteller leider nichts mehr haben, in das sie ihren kostbaren Saft einfühlen konnten. Also da merkt man schon auch, wenn man sich auf diese Informationen einlässt, dass man dann doch sagt, naja, dann nehme ich halt doch nur eine Kiste alkoholfreies Weizenbier und nicht direkt 3 oder 4.
Ja, das ist sicher ganz wichtig. Es ist, glaube ich, auch noch wichtiger, darüber nachzudenken, was sind tatsächlich wichtige Gebrauchsgüter, die in einem anderen Kontext viel mehr gebraucht werden. Also das sind die Beispiele von Atemmasken, Desinfektionsmittel. Mhm. Und da ist es dann tatsächlich sehr wichtig, darüber nachzudenken, wie viel brauche ich denn wirklich davon und wo sind sie möglicherweise viel besser aufgehoben.
Mhm. Wir sprechen mit Jan Plewka. Herr Plewka, können Sie mich hören?
Hallo, guten Tag.
Hallo, wir sind alle miteinander telefonisch verbunden, sonst säßen wir hier gemeinsam am Tisch. Wir kriegen das zu dritt. Bekämen wir das noch hin mit dem 1,5-2 Meter? Jan Plewka ist Sänger der bekannten Hamburger Band Selig. Viele Damen und Herren, die uns jetzt zuhören, werden die Band kennen. Sie werden auch Sie kennen als Schauspieler. Da haben Sie ja enorm viel gemacht in Geißendörfers Film Bumerang, Bumerang. Wow. Sind Sie aufgetreten, Fernsehfilm Alles Lüge. Ich sage das damit. Damit Sie es nicht sagen müssen, die Wahrheit über Vigo Reiser. Liebeslied war auch in den Kinos, ist schon eine Weile her, 2009. Ach so, und dann noch was ganz Interessantes, 2008, da haben Sie die Rolle des Papageno gesungen. Wie war das, wo war das?
In Berlin, in der U-Bahn. In einem stillgelegten U-Bahnhof, genau. Eine moderne Inszenierung. Wahnsinn, Sie wissen ja alles.
Ja, naja, nicht umsonst rufen wir Sie an, weil es ist auch sehr wichtig, dass wir mit Ihnen mal einen Blick werfen auf die Situation der, wie soll ich es sagen, der Kulturschaffenden in diesem Sinne. Ich muss noch was sagen, damit Sie nicht in der Peinlichkeit sind, es selber über sich sagen zu müssen. Sie haben ja die deutsche Rockmusikszene maßgeblich beeinflusst. Diese Band Selig, die war zwischendurch mal aufgelöst, dann ist sie wieder eingeführt worden 2008 und sie haben da jetzt gerade ein aktuelles Album auch rausgebracht, wollten auf Tournee gehen damit. Ja, Pustekuchen. Was ist passiert?
Ja, ich dachte am Anfang, ich war auch jetzt gerade in Südafrika für die Sendung Sing My Song mit Kollegen wie Max Giesinger und Lea und Ilse de Lange und Nico Santos. Und das war so eine tolle Zeit, also mit die geilste Zeit meines Lebens und so viel Liebe in der Luft und alles. Hey, und dann kommt man zurück in diesen Science Fiction. Und es ist einfach, und ich war froh, ich dachte, ich gehe gleich weiter auf Tour und falle nicht in so ein Loch irgendwie nach dieser schönen Zeit. Und dann fiel mir echt am Anfang erstmal die Decke auf den Kopf. Und ich dachte irgendwie, ich werde verrückt, was mache ich jetzt? Fange ich an, ein Buch zu schreiben oder so? Und jetzt hat sich das gegeben, und zwar genau umgekehrt. Ich bin total ruhig. Ich habe diese Stille angenommen, die gerade auf die Welt fällt, und gehe jeden Tag raus mit meinem Sohn, Wälder und Wiesen erkunden, und wir lernen uns gerade sehr gut kennen. Das ist total schön, und es gibt hier auch ein geregeltes Leben bei uns. Um 18 Uhr ist die meiste Zeit und abends Anna und ich, meine Frau und ich, uns immer die Bücher vor, die wir schon lange lesen wollten, die sonst in den
Jan Plewka, Jan Plewka, ich schlage jetzt mal Folgendes vor. Wir schrauben mal an der Leitung, weil wir hören Sie ein bisschen onduliert sozusagen, wie wenn Sie aus einer anderen Galaxie da kämen.
Oh,
damit
kann sein.
Auch Herr Hertwig, von dem ich nicht weiß, ob er Sie musikalisch kennt, damit auch er einen kleinen Höreindruck hat. Hier aus Ihrem Song Die Besten, das ist ein Live-Mitschnitt. Das wäre so in etwa wie das, was Sie jetzt eigentlich zur Stunde gerade machen wollten, aber leider kommen Sie wegen Corona nicht weg.
Gegen Abend kam der Regen, gegen Abend wurde es still. Der Weg zum Mond zertreten und keiner, der mehr weiß, was er will. Mir geht's besser, als ich aussehe und ich nehme mir das, was bleibt. Doch sag, wer soll das ausstehen, wenn sich nur die kalte Schulter zeigt? Kannst du die Jahre dieser Stunden so gnadenlos allein? Ich dachte, wir hätten uns gefunden. Ich dachte schon, wir könnten die Besten sein. Wir könnten die Besten sein.
So, meine Kollegin Saskia Kurt versucht gerade die Telefonleitung ein bisschen qualitativ besser aufzubauen zu Jan Plewka, von dem diese Musik, die wir gerade gehört haben, stammt, Sänger der Hamburger Band Selig. Professor Hertwig, wie wichtig ist der Bestandteil Kultur in unserem Leben im Augenblick?
Wow.
Also man hat ja im Augenblick so ein bisschen das Gefühl, wir sind durch lebenswirkliche Fragen belastet. Mhm. Wer hat da noch Zeit? Wer hat vielleicht auch noch Lust, sagen wir mal, sich mit Kulturereignissen wie Opern, Schauspiel, Film, Cineastik, Kunst auch abzugeben? Aber eben umgekehrt gefragt, ist das nicht gerade ein zum Menschen gehörender Ausgleichsmechanismus, wenn ich jetzt die kulturellen Erlebnisse nicht mehr habe, sei es auch, wenn sie über Netz zu mir nach Hause kommen, dann würde ja noch mehr wegbrechen.
Ich würde ein bisschen anders darauf antworten. Ich denke, was Herr Plewka beschrieben hat, war sehr interessant. Es war interessant in dem folgenden Sinne. Er sprach davon, ich habe bestimmte Ziele in meinem Leben. Einige dieser Ziele setze ich gerade um. Ich bin auf einer Tournee, ich bin unterwegs, jetzt komme ich zurück und eigentlich würde ich sofort das nächste Ziel implementieren, nämlich ich gehe wieder auf Tournee. Und stelle dann fest, dass diese Zielerfüllung, diese Zielfortsetzung eigentlich nicht möglich ist. Und das ist ein Gefühl, was wir, viele von uns im Moment erleben. Das heißt, eigentlich die herkömmlichen, die tagtäglichen Ziele, die wir haben, auch die großen Ziele, die sind erstmal blockiert. Und die Herausforderung besteht dann darin, neue Ziele für sich zu definieren. Und diese neuen Ziele können ganz unterschiedliche Ziele sein. Das kann was damit zu tun haben, dass ich kulturelle Dinge mir anhöre, dass ich ein Buch lese, was ich schon immer lesen wollte, dass ich möglicherweise anfange, über eine Sprache zu lernen oder dass ich wollte schon immer mal kochen lernen. Oder der andere sagt, ich wollte schon immer mal hinkriegen, 100 Liegestütze am Tag hinzukriegen. Ich fange jetzt damit an. Das heißt, was die Ziele sind, das ist natürlich von Person zu Person sehr unterschiedlich. Aha.
Der eine wird eher vielleicht kulturelle, der andere eher intellektuelle, der dritte vielleicht Sport treiben. Ja. Das heißt, es ist eigentlich auch eine Situation, ich möchte das auch nicht idealisieren, ich möchte da nicht falsch verstanden werden, aber es ist eine Situation, wo wir ein Stück weit auch die Möglichkeit haben, uns auch nochmal neu zu erfinden.
Herr Plewka, wir haben Sie wieder, Sie haben zuhören können, was Ralf Hertwig... Genau.
Sehr gut.
Wir haben ja drüber gesprochen, Konzertabsage für Sie im ersten Moment natürlich traurig, wenn nicht sogar deprimierend. Was machen Sie jetzt aus der Situation? Sie müssen nicht unbedingt 100 Liegestütze machen, wie gerade auch empfohlen.
Nee, aber ich finde auch irgendwie, die Vergangenheit zählt nicht mehr, die Zukunft kann nicht mehr geplant werden. Und das gibt einen Sog in das Hier und Jetzt, was man als Musiker natürlich sehr gut kennt, wenn man auf der Bühne steht und singt. Irgendwie ist man die ganze Zeit momentan. Und jetzt ist die Chance, dieses Hier zu erweitern wie ein Muskel und den auch mit in den Alltag zu nehmen. Und das ist eine unglaubliche Dimension, die da aufgeht und eine Chance für den Planeten auch, dass wir unsere innere Weite kennenlernen und den Planeten und sein Leben und die anderen Menschen auch in ihrer inneren Weite sehen und akzeptieren und eigentlich wirklich normal werden. Auch wenn das jetzt alles verrückt ist, vielleicht sich verrückt anfühlt. Vielleicht ist das die Chance irgendwie, weil die Katastrophe war ja auch schon vorher da irgendwie. Die Pole sind so geschmolzen, dass man eine neue Weltkarte zeichnen muss und die Kinder sind für ihre Zukunft auf die Straße gegangen und irgendwie kommt mir dieser Virus vor wie eine Watsche von Mutter Erde irgendwie, die sagt irgendwie so, jetzt mal lege ich die Hand auf die Zeit irgendwie und ihr erkundigt euch mal nach euch selbst, nach eurer Leidenschaft. Und lebt die endlich mal aus.
Mhm. Herr Plewka, wäre das jetzt zu weit interpretiert, dass Sie aus dieser momentanen Situation heraus vielleicht sogar kreativ einen Push bekommen, weil Sie sich jetzt mit Themen und menschlichen Dimensionen befassen, die Sie womöglich auch mal umbiegen können in das, was Sie musikalisch hervorbringen? Oder ist das jetzt zu weit gedacht?
Nein, auf jeden Fall. Also ich mache einen Schritt nach dem anderen und diese Schritte zeigen mir dann auch die Antworten für die Zukunft. Und wie gesagt, bei mir, ich merke, dass eine unglaubliche Ruhe in mich einkehrt und dass wir planen jetzt auch mit Selig auch ein Online-Konzert im Mai und das wird akustisch werden. Also da werden wir dann mit einem Cello und einem Klavier auftreten. Also es ist alles ruhiger irgendwie und die Sinnlichkeit hervorzuheben.
Ja, also steht ja bei vielen auch so der finanzielle oder der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund. Ich habe gerade gelesen, der Deutsche Musikrat appelliert zum Beispiel auch an die Kirchen. Jetzt Passionszeit, Osterzeit steht bevor. Da sind sehr viele freischaffende Musiker engagiert worden, die nun nicht mehr bezahlt werden. Und der Appell besteht eben daran, zahlt diesen Menschen das trotzdem. Auch die Filmemacher auf der anderen Seite sehen sich in ihrer, die freien, unabhängigen Filmemacher in ihrer Existenz bedroht. Herr Plewka, wie kann das weitergehen? Wo sollen die Einnahmen herkommen, wenn Konzerte ausfallen?
Also das ist eine Zeit irgendwie, wo Empathie und Handeln, das ist Solidarität und ich glaube, dass viele Menschen jetzt sich auch besinnen, dass sie gar nicht so viel brauchen, wie sie eigentlich gebraucht haben in ihrem Leben und dass auch eine neue Gerechtigkeit denke jetzt ankommt und ich bin da ein großer Fan von diesem bedingungslosen Grundeinkommen, dass man darüber nachgeht, dass man da jetzt mal versucht, wie das wird und so und es ist einfach eine großartige Chance, irgendwie Gerechtigkeit auf diese Welt zu bringen und sich zusammenzuschließen. Darf ich jetzt ist auch das Netz endlich mal nützlich, um sich zu vereinen und Ideen zu haben. Ich meine, wir sind ja alles kreative Menschen irgendwie und ich glaube auch, dass wenn man sich zusammentut, dass da irgendwas bei rauskommt, das in eine Balance bringt.
Da gibt es ja auch die Idee, dass wenn Konzerte ausfallen, man dann de facto zwar das Recht hat, den Ticketpreis zurückzubekommen, aber der Appell in die Richtung geht, man könnte auch drüber nachdenken, auf die Rückerstattung zu verzichten, damit die Künstlerinnen und Künstler doch auch weiterhin ihr Auskommen haben. Also es gibt viele Ideen, die kursieren und über die der Einzelnen, und wir reden ja heute über den Alltag und die Lebenswirklichkeit vor diesem Corona-Hintergrund, erträglicher wird für alle. Da hat uns gerade eine Hörerin aus Hamburg doch gesagt, dass es eine Art Flashmob gibt um 12. Wissen Sie davon was, Herr Pleska?
Gerade nicht so in dem, was für ein Flashmob.
Ach ja, da soll applaudiert werden und jeder soll vor die Tür treten und den ärztlichen Personal dann applaudieren für die tolle Arbeit, die die dort machen. Und da sind wir auch irgendwie so auf das Gebiet gekommen des Singens. Die Hörerin hat das sehr vermisst, dass sie nicht mehr im Chor miteinander singen können, weil sie nicht mehr zusammen sein können. Und die Italiener machen uns das ja vor, die singen trotzdem auf den Balkonen.
Ja, die Italiener können alle singen, ne? Das ist echt, wenn man auch damals im Skiurlaub immer an der Gondel angestanden hat, irgendwie in Südtirol, die Italiener haben immer gesungen irgendwie und die Deutschen standen da und wussten nicht, was sie singen könnten.
Herr Plewka, danke, dass wir mit Ihnen sprechen konnten. Wir wünschen für Ihre Projekte alles Gute. Es sei denn, Herr Hertwig hat noch eine Frage an Sie, dann will ich Ihnen nicht übergeben. Gibt es da noch was?
Nee, ich habe begeistert zugehört.
Soweit alles gut. Und jetzt kennen Sie auch die Band Selig, sofern Sie vorher
absolut
noch nicht gekannt haben.
Ja, und werde mir natürlich mehr davon anhören.
Ja, schön. Cool. Dann bleibt gesund und alles Gute, ne?
Vielen Dank. Umgekehrt wünschen wir das genauso. Danke.
Darf ich trotzdem noch einen kurzen Punkt ansprechen?
Bitte.
Herr Stopp. Ich glaube, was sowohl Herr Heil wie jetzt auch Herr Plewka betonen, ist die Solidarität in der Gesellschaft. Und Solidarität bedeutet natürlich auch Solidarität im Hinblick auf die ökonomische Situation vieler Menschen in dieser Situation. Das heißt, die Art und Weise, wie wir mit dieser Selbstisolation, Quarantäne umgehen wird, hängt auch damit zusammen, in welchem Umfang der Staat und wir als Gesellschaft auch Solidarität üben können. Das bedeutet auch sicherstellen können, dass die Menschen nicht von existenzieller Unsicherheit und Angst zerrissen sind. Das heißt, das wird ein ganz wichtiges Thema sein in der Politik, aber auch für uns in der Gesellschaft.
Es ist interessant, weil gerade ja dieser Ausdruck, dieser Terminus Solidarität über lange Zeiten eigentlich nur eine Floskel war. Man hat
richtig
sich natürlich bemüht. Ja, bitte, Herr.
Und es ist jetzt keine Floskel. Jetzt fühlt man es richtig und jetzt weiß man, was damit auch gemeint ist.
Wollen wir mal hören, wie das beim Ehepaar von Oettingen aussieht? Alexander von Oettingen am Telefon, aber seine Frau wahrscheinlich neben Ihnen in Bad Homburg. 71 Jahre alt sind Sie, Herr von Oettingen.
Ja.
Richtig so, also Sie sind beide über 70. Wie sieht denn Ihr Alltag, Ihr Corona-Alltag aus? Sind Sie in freiwilliger Quarantäne?
Mehr oder weniger. Wir halten uns fern, wie ich geschrieben habe, von den Kindern und Enkeln, die das ihrerseits auch sehr aktiv rezipieren. Wir nehmen daran teil, wie sozusagen eines der Kinder zu Hause eine Kita in Anführungszeichen macht, um nachbarschaftshilflich sozusagen die Kinderbetreuung zu organisieren, weil die Kinder, weil die Eltern in den Beruf müssen. Mhm. Und wir selber zu Hause erfreuen uns der Möglichkeit, dass wir noch täglich wandern und spazieren gehen können, was uns gut tut. Ansonsten finde ich es fantastisch, dass Nachbarn uns angeboten haben, wir kaufen für euch ein, da braucht ihr nicht in den engen Brotladen oder in den Supermarkt zu gehen. Und dann haben sie das Gefühl, ja, es kommt was an nachbarschaftlicher Solidarität zurück. Wir haben in den vergangenen Jahren etwas getan, um in der Nachbarschaft gemeinschaftliche Projekte sozusagen anzuregen, durchzuführen und dann kommt was zurück und das ist natürlich toll.
Hm. Wie sieht das aus? Haben Sie Kinder? Haben Sie Enkel eventuell?
Ja, wir haben 4 Kinder, die inzwischen selber Eltern sind und die haben Enkel.
Hm. Und wie halten Sie den Kontakt mit Ihren Enkeln?
Wir haben die Möglichkeit, miteinander nicht nur zu telefonieren, sondern auch zu skypen. Und das geht ganz gut. Und dann zeigen die uns, was sie jetzt gerade machen.
Ah ja, das ist schön. Ne? Dann kann man dann doch ein bisschen auch über mehr als über den Ton sehen, wie man aussieht und was man gerade macht. Herr Hertwig, bei dieser Gelegenheit und Herr von Oettingen bleibt vielleicht noch telefonisch bei uns ganz kurz. Herr Hertwig, der körperliche Kontakt, das Händeschütteln, das Umarmen, wir sind ja daran gewöhnt, an diese Begrüßungsrituale auch.
Ja.
Was konstatieren Sie? Fällt es schwer, darauf zu verzichten oder findet die Gesellschaft langsam andere Wege, sich der Wertschätzung, vielleicht auch der Liebe zu versichern?
Also mein Augenarzt macht eine Geste, indem er die Hand an den Bauch legt und sagt, mit einer den Händedruck ersetzenden Geste. Und ich selbst fühle mich an meine Zeit, als wir in Persien gearbeitet haben, erinnert. Da hat man die Hand sozusagen aufs Herz gelegt und hat sich kurz verbeugt. Das ist dasselbe wie die Kanzlerin, die sagt, wir gucken mal kurz etwas länger in die Augen. Das heißt, man kann durchaus Signale geben, das Wort der Verbundenheit und des Respekts, und das finde ich ziemlich wichtig. Ja.
Herr von Oettingen, Sie lassen sich mal gerade ein Glas Wasser geben und hören weiter zu. Herr Hertwig, bitte.
Also was Sie ansprechen, also auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass viele unserer Verhaltensweisen am Tag, die sind ja hoch routinisiert. Das sind Rituale, das sind Automatismen. Und es ist nicht so einfach, diese Automatismen zu unterdrücken, weil in der Regel denken wir ja nicht daran. Also denken Sie an die Situation, jemand streckt die Hand aus und natürlich ist die erste natürliche Reaktion, dass man die Hand erwidert. Und was hier die Herausforderung ist, ist diesen Automatismus zu erkennen, auch zu merken, wie sehr ich von der Umwelt gesteuert werde, also von anderen, die ihre Hand ausstrecken. Aber es geht natürlich. Also es braucht vielleicht einen Moment, es braucht vielleicht auch einen Tag oder zwei Tage. Aber wir können dann auch relativ schnell, und das ist ja eigentlich ganz erstaunlich, relativ schnell neue Routinen, neue Rituale wieder einüben. Also so, wie das Herr von Oettingen gerade beschrieben hat, beispielsweise die Hand aufs Herz legen oder andere Dinge tun, um die alten Rituale mit neuen zu ersetzen.
Alexander von Oettingen, ich darf Ihnen herzlichen Dank sagen, dass Sie uns angerufen haben. Ich hoffe, Sie verbringen einen schönen Nachmittag, einen guten Abend und dass Sie die nächsten Wochen im Kreise Ihrer Nachbarn, die Ihnen helfen, wie Sie berichtet haben, und Ihrer Kinder und Enkel, wenngleich dann nur über Skype, gut verbringen können. Danke und Grüße an Ihre Gattin. Herr Hertwig, ich wollte kurz noch in die Debatte werfen, diesen Begriff des Vertrauens. Wir haben jetzt an verschiedenen Stellen, ohne dieses Wort zu benutzen, über Vertrauen gesprochen. Viele Hörerinnen und Hörer sagen, ja, wem soll ich denn vertrauen? Ich kann dem Lkw-Fahrer, der gerade angerufen hat, vertrauen, weil er sagt, das läuft alles, wir können euch weiter versorgen. Ich kann auch dem Arbeitsminister vertrauen, wenn er sagt, wir haben das alles in der Hand. Dieser Begriff des Vertrauens, wird er gerade auf eine Probe gestellt?
Nein, ich würde sogar umgekehrt sagen, nicht der Begriff wird auf die Probe gestellt, sondern wir erleben wieder, wie wichtig Vertrauen ist, und erleben vielleicht auch wieder zu lernen, dass wir bestimmten Dingen vertrauen können. Das heißt, zum Beispiel gute Information ist so wichtig wie nie zuvor. Und zum Beispiel auch zu erkennen, dass bestimmte staatliche Strukturen gut funktionieren, die möglicherweise in den letzten Jahren in Frage gestellt wurden. Und wie wichtig auch, Herr Heil hat den Begriff des starken Staats benutzt, oder auch das gut funktionierenden Gesundheitssystems. Das heißt, wir haben eigentlich auch, ich glaube, wir erfahren gerade, wie wichtig diese funktionierenden Strukturen sind. Das heißt, wir können unser Vertrauen auch wieder ein bisschen schärfen und vielleicht auch erkennen, wie wichtig diese Strukturen sind.
Nehmen wir kurz noch in die Runde mit rein, Catherine Lustig, auch in Hamburg. Warum rufen so viele Hamburger heute an? Es freut uns natürlich sehr. Frau Lustig, was ist in Ihrem Leben passiert, seit Corona hineingetreten ist ins Leben?
Ja, ich bin selbstständige Musiklehrerin, gebe Klavierunterricht und leite Chöre, und das ist natürlich jetzt alles weggefallen. Mir liegen die alten Menschen besonders am Herzen, mit denen ich sehr viel singe. Für die fällt das alles weg. Die haben auch zum größten Teil auch gar keinen Zugang zu den modernen Medien. Mit den Klavierschülern versuche ich über WhatsApp, FaceTime und so weiter in Kontakt zu bleiben. Ich will nur gerade Solidarität mit meinen Kollegen aussprechen und alle bitten, wenn sie nur irgendwie können, weiter zu bezahlen, gerade bei den Solo-Selbstständigen, die auf dieses Geld angewiesen sind. Es gibt da ja ganz viele Möglichkeiten, Petitionen und so weiter. Ja, das ist so mein Anliegen.
Danke für das Statement, Catherine Lustig in Hamburg. Herr Hertwig, wir haben noch eine gute Minute. Wie sehen Sie das? Könnte es sein, dass wir uns an diese Gefahr, einer solchen sind wir ja ausgesetzt, dass wir uns daran gewöhnen? Macht uns die Gewöhnung dann den Umgang mit diesem Faktum leichter, oder wird dadurch vielleicht auch das Zusammenleben in Frage gestellt? Wie sehen Sie das mit der Gewöhnung?
Es gibt viele andere Bereiche, in denen wir uns tatsächlich an bestimmte Risiken gewöhnt haben. Also wenn Sie zum Beispiel an den Straßenverkehr denken, wir gehen raus und haben uns an das Risiko des Straßenverkehrs gewöhnt. Dieser Virus, der ist jetzt noch so neuartig, das ist ja auch in der Sprache erkennbar, dass es nicht absehbar ist, dass wir uns in den nächsten Wochen daran gewöhnen werden. Wie das in einem halben Jahr oder in einem Jahr sein wird, das ist eine ganz andere Frage. Mhm.
Ralf Hertwig, zum Abschluss noch, das habe ich Sie gar nicht gefragt, persönlich bei sich, wenn Sie uns da Einblick geben wollen. Das Wochenende steht bevor, heute ist Freitag. Worauf freut sich Ralf Hertwig, wenn er seinen Arbeitstag für heute beendet hat? Was wird er heute Abend machen? Wie sieht sein Wochenende aus?
Also ich freue mich heute Abend auf ein Glas Rotwein und den Abend mit meiner Frau zu verbringen. Ich freue mich auch darauf, bestimmte Dinge zu tun am Wochenende. Wir haben uns vorgenommen, dass wir die Wohnung gemeinsam putzen werden, was wir auch schon.
Da wird sich Ihre Frau freuen, ja.
Ja, die wird sich darüber freuen. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch darauf. Ich freue mich darauf, jetzt auf körperliche Arbeit, körperlich mal was zu tun, weil es ja auch die ganze Zeit sitzen und eingesperrt sein bedeutet und ich habe da Lust drauf.
Da kriegen wir jetzt doch noch die positive Kurve. Ich wünsche Ihnen also viel, viel liegen gebliebene Arbeit, damit Sie möglichst noch viel auch sinnvolle Tätigkeiten im Haushalt verrichten können. Professor Ralf Hertwig, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Lebenszeit begleitet haben. Andreas Stopp war für heute am Mikrofon und gibt ab an die nachfolgenden Sendungen.